ARD. Talk mit Tees.
I did once download a dating app and I had a panic attack because everybody looked like they were about to bury me under their patio and I just thought, I can't do this. By the time number three got rejected, okay. I went to bed for 2 days. I was so sad. There were times when we would get off the bus and have our keys through our hands because there were strange men that you might have to punch.
So do you know that expression, hotel mama?
Yep.
I am hotel mama.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne Gäste ein, deren Namen wir kennen, aber die wenigsten wissen, wer steckt eigentlich dahinter. In dieser Folge ist mein Gast Jojo Moyes, eine der meistgelesenen Autorinnen auf der ganzen Welt. Zunächst mal war sie Journalistin, die anfangs noch nebenbei Abendzimmer Bücher geschrieben hat. Und dann aber wurde ein ganzes halbes Jahr ein internationaler Bestseller. Sie schreibt oft Liebesgeschichten, aber es geht auch um Armut, es geht um Behinderung oder Tabuthemen, wie zum Beispiel Selbstmord. Wenn sie auf Lesereise ist, dann sind es die großen Säle, so wie neulich in Stuttgart, da haben wir uns getroffen. Sie hatte am Vorabend in Zürich eine Lesung, kam dann mit dem Zug, der ein bisschen Verspätung hatte, sodass sie vorher nicht ins Hotel konnte. Dann kam sie also mit ihrem Rollkoffer an und hatte wohl auch mitbekommen, dass ich neulich mit Graham Norton mal gesprochen hatte. Deswegen setzte sie sich mir gegenüber und sagte, "So, you have the best job in the world." Jojo ist eine sehr angenehme Person, die es versteht, Geschichten zu erzählen. Und ich habe schöne Dinge über sie erfahren. Über die kleine Jojo, wie sie an ihr erstes Pferd kam. Oder über die große Jojo, die so verzweifelt war, dass sie einen Tierdetektiv beauftragt hat. Und sie hat auch erzählt von einem Nebenjob, den sie im Nachhinein bereut. Ein sehr schönes und unterhaltsames Gespräch. Viel Spaß mit Jojo Moyes.
Ein Podcast von SWR 3.
Hello there and welcome.
Hi, thanks for having me.
Good to have you here in Stuttgart. Jojo, who has a new book out called Zwischen Ende und Anfang. Is that a good German title for it? Because it's a different title in English. In English, heißt es nämlich We All Live Here. Yeah. So this is completely different.
Yes, but I quite like it. It has poetry to yeah. it. Huh? And this is the thing with book titles. Often they don't translate in the same way that it was intended in the original. So I'm always interested to see what works in different languages.
Es hat Poesie und das ist das Entscheidende. Und sie findet das ganz gut. Gab es auch schon mal einen Titel in einem anderen Land, der dann sogar besser war als dein Originaltitel im Englischen. So has there ever been a title in one of the translations which was even better than your original title?
Yes, and I think it was German. And okay. It's weit weg und ganz nah.
Oh, it's weit weg und ganz nah.
Yeah, and in English it was The One Plus One, which was a title I liked, but I don't think anybody else did. But I really liked Weit weg und ganz nah.
Weit weg und ganz nah. In English it is One Plus One. The One plus
one. One. Plus
das
one.
Ist das Entscheidende.
Good catch.
Was hast du für eine Beziehung zu Deutschland? What kind of relationship do you have with Germany?
Well, Germany is incredibly important for me because you may well know that I was a fairly unsuccessful writer for a very long time before I was a successful one.
Okay, also lange Zeit war sie nicht so wahnsinnig erfolgreich.
And Germany was the first place to really get me and my books. Ah. And so I feel like I kind of took off here before I took off anywhere else. And especially once Ein ganzes halbes Jahr came out, yeah. Germany was one of the biggest territories. I felt like a rock star when I came here. So, yeah, visiting Germany has always been incredibly important to me. It's always on my tour list.
Sie verdankt Deutschland einiges, denn die haben vielleicht noch eher an sie geglaubt als der Rest der Welt. Die Bücher waren nämlich hier zuallererst erfolgreich. Vor allem das Buch, das natürlich der ganz große Durchbruch war. Ein ganzes halbes Jahr. Das war hier so unglaublich erfolgreich. Sie fühlte sich wie ein Rockstar. Who's your favorite rockstar?
Who's my favorite rockstar? Yeah. Oh, well, it was David Bowie.
Mm-hmm.
Yeah. I don't know if anybody comes close.
Da, wo du schreibst, wie sieht dein Schreibtisch aus? Now, what is your desk? You know, the typical desk that you're sitting at when you're writing the novels. What does that desk look like? What's on that desk that's typically Jojo Moyes?
Oh, that separates my desk from anybody else's. Mm-hmm. Okay, well, I'll tell you, it's an antique desk.
Okay, ganz alter.
And it's a piece of furniture that I fell in love with. During COVID, I became obsessed by auction websites and I would seek out strange portraits and funny pieces of furniture. And this.
Den hat sie erst seit COVID, sagt sie, dann plötzlich, dann fing sie an, im Internet zu suchen nach solchen Sachen. Und sie liebte Seiten, wo Dinge irgendwie versteigert werden, ob das nun Bilder sind oder Möbelstücke.
And this is an antique desk that is studded with oyster shells. Oh. So it looks kind of spotty.
Okay, so Muscheln sind da, so Austern, Muscheln, die sind da so am Rande befestigt, ja.
And it has twisted legs, but then on top of it is a standing desk that I can raise up and put down. So it's a very odd combination. It's not an aesthetically beautiful setup, but I love my oyster desk because I'm very tactile and I can touch it and look at it. But then if I need to stand up and rest my writer's back, I can do that too.
Ah, sie hat gerne irgendwas in der Hand, was sie auch füllen kann. Und diese kleinen Austern, die da über diesen Tisch verteilt sind, die fühlen sich für sie gut an. Und es gibt dieses kleine Pult, was man noch oben raufstellen kann, wenn sie also mal einfach für den Rücken ein bisschen gerade stehen möchte, dann kann sie das auch machen, selbst mit diesem alten Tisch. Und was siehst du, wenn du schreibst? And what's the view? Do you understand German?
Yes, I understand more than I can speak.
Cool.
So you'll have to forgive me.
I wasn't aware of that.
Yeah, you can't say anything sneaky because I can understand
something.
Yeah,
it's good you're telling me. Zum Glück, hier geht nichts vorbei an dir.
My view is non-existent. I work in a bay window of my house. Do you have the same saying in Germany, a bay window? A semicircular window.
Okay, also es ist so eine halbrunde Ecke da, also auch wenn das Widerspruch ist in sich.
But because there's a lot of crime on my road, the previous owners of my house put frosted glass up to head height, so I can see nothing.
Okay, also es ist eine Gegend, in der die Kriminalität auch durchaus vertreten ist und ihre Vorbesitzer dieser Wohnung, dieses Hauses, die haben so milchiges Glas gemacht, dass man nicht reingucken kann. Deswegen guckt sie nur gegen milchiges Glas. Oh. Mm.
So it's a very boring view, but it keeps me focused on my screen.
Eben, es gibt keine Ablenkung. Und das ist das Gute. Woher kommt das doppelte Joe eigentlich? I know there's one Joe in your real name. Mm-hmm. Who gave you the double Joe?
That was from when I was born. I was very premature and I was not expected to live. I was 10 weeks premature. And that was back in 1969 when babies didn't always survive. And so,
also sie waren Frühchen damals, im Jahre 69. Da haben nicht so viele Kinder überlebt, wenn sie so früh zur Welt kamen.
So my mother named me after her three housemates. And then I lived and they realized that these names were completely unsuitable for a tiny little scrap.
Okay, and what are these names?
Also, Pauline, Sarah and Joe.
Das waren die drei Namen, die sie ihr gegeben hat.
And then my mother was a huge Beatles fan and there was a song called Get Back at the time which had a reference to Jojo. And I just became Jojo and I've always been Jojo even though it's not on my passport.
Ach, witzig. Also im Ausweis steht es jetzt nicht. Da ist es ein Joe, aber wegen dieses Beatles-Songs, Get Back, weil die Mama Beatles-Fan war, wurde sie immer schon von ihr ganz früh Jojo genannt. Wie lautet die Zeile in dem Song, in dem Jojo auftaucht?
Jojo is a man.
Oh, Jojo ist auch noch ein Mann.
So I've never quite got to the bottom of that, but I'm very much not a man. That's
okay,
all
sie fühlt sich sehr, sehr unmännlich. Aber wie heißt die Zeile? And what's that line in the song where it says Jojo?
Jojo was a man who thought he was a loner.
Okay, Jojo was a man. Okay.
Get back, Jojo. Yeah.
Oh, get back.
Yeah.
Get back to where you once
belong.
Maybe
that's what. Maybe it's a different message. Who knows?
Sehr lustig. Also das neue Buch, das Jojo geschrieben hat, zwischen Ende und Anfang, da steht auch eine Autorin im Mittelpunkt dieses Mal. Das ist Lila, total gestresst, Ehemann ist weg, Schreibblockade auch noch, ein bisschen genervt von den Kindern oder die Kinder sind auch genervt natürlich von ihr. Und ihr leiblicher Vater taucht nach Jahren der Abwesenheit dann plötzlich wieder auf. Der Stiefvater Bill, der lebt auch im Haus, kocht gesund und terrorisiert die Frauen mit seinem ganzen gesunden Essen. Eine Schreibblockade. Do you know writer's block? Is that something you suffer from on a regular basis?
Never. No. We used to have a joke that anybody with writer's block didn't have a big enough mortgage.
Okay, anybody with a writer's block, alle, die Schreibblockade haben, haben keine große Hypothek, weil sie es nicht leisten können. Because they can't afford to have one.
Yeah. Mm-hmm. I spent 10 years as a journalist where there was no chance that you didn't deliver. And I think that actually created something in my brain that means I will always write. Even if the words are terrible and I have to go over and over and over them, I don't. So far, I haven't had writer's block.
Als Journalistin kannst du dir das auch nicht leisten. Und sie hat 10 Jahre lang als Journalistin bei diversen Zeitungen gearbeitet, unter anderem dem Independent und dann auch mal ein Jahr in Hongkong, das weiß ich. Und sie sagt, da musst du etwas schreiben. Da geht es nicht, dass man nichts hat für den nächsten Tag. Und das ist so in ihr drin, in den Genen, dass auch als Romanautorin eigentlich sie nie in die Verlegenheit kommt, nichts zu haben. Irgendwas, an dem man arbeiten kann, das man überarbeiten kann, das gibt es immer. In diesem neuen Roman, da schämt sich ja Laila, die Protagonistin. Sie schämt sich geradezu dafür, dass sie von ihrem Ehemann betrogen wurde. Und er sich auch noch getrennt hat für eine Jüngere. Und die haben auch noch gemeinsame Kinder in der Schule. Dieses Gefühl, sich dafür tatsächlich zu schämen, ist das etwas, was wir häufig erleben noch heute? Gibt es so einen sozialen Druck tatsächlich, dass eine Familie heil zu sein hat, auch im Jahre 2025? So is there still in society this kind of social pressure? Well, it has to be a healthy family. Things have to be okay. Because she feels really ashamed that she's been cheated upon by her husband.
I think, well, that's part of her problem, which is that she'd written a book, a non-fiction book about how to rescue a stale marriage. And she'd gone on about how great her marriage now was. So she has the public humiliation, but she also has private humiliation in that every day she has to see this woman and she has the judgment of the other mothers. And perhaps in today's society, we are more open about our problems, but I think with the rise of social media and things like tradwife culture, I don't know if you've had that here.
Tradwife, I've heard of it. I heard of it last week, actually.
Oh, okay. Apparently it's huge in America. And so there's this idea that somehow we're always presenting our best possible selves, which I think is hopeless. We can't possibly live up to it.
Also es gibt Druck. Es gibt auch noch heute Druck, gerade mit den Social Media, gerade die Traditional Wives, Frauen, die wie früher leben, mit Haushalt, mit Kindern, ist wieder ganz groß. Plötzlich gerade in Amerika ist das wieder so ein ganz großes Ding. Und insofern, ihr ist es einfach unangenehm, weil sie auch gerade dann erst vor einem Jahr oder so ein Buch geschrieben hatte, wie man dann noch eine Ehe wieder in Schwung bringt und wie eine Ehe wieder glücklich werden kann. Und 10 Tage danach, glaube ich, hat ihr Mann sie dann verlassen. Dan, I think he left her 10 days after she published that book.
Yeah, 10 Tage später. Humiliation. Ja.
Wie peinlich ist das denn? Was will man dir überhaupt noch glauben jetzt als Schriftstellerin? Und dann natürlich den anderen Frauen zu begegnen, weil die etwas jüngere andere Frau dort mit deinem Mann durchgebrannt ist. Und diese Frauen dann morgens noch vor der Schule dann zu erleben, das ist alles einfach wahnsinnig unangenehm. Du selber hast dich auch scheiden lassen nach 22 Jahren. You got divorced after 22 years, which is very unusual. After 22 years? Why did it happen after 10 years? Warum nicht früher?
You
might have known by then. Vielleicht wusste sie es schon damals?
No, I don't think we always do. I think things change and people change and that's what happened with us.
Of course, yeah. Du sprichst auf jeden Fall immer sehr offen darüber. You talk about it very openly.
Yeah.
Hast du danach auch nochmal wieder neu gedatet, nach 22 Jahren?
But the reason wasn't another man that you met.
No.
When you left. No. But did you go on the dating market? Did you go on the dating business?
No, terribly boring and terribly afraid. And no, I think I did once download a dating app and I had a panic attack because everybody looked like they were about to bury me under their patio. And I just thought, I can't do this. Absolutely not.
Also sie hat tatsächlich die App einmal mal runtergeladen und die sahen aber alle so furchteinflößend aus, als würde sie irgendwann unter der Veranda vergraben werden, einen Tag später. Da hat sie es sein gelassen. Denn es gibt eine so ganz kleine süße Szene, because there's this one really cute phrase when she talks to Jensen, of course, the gardener. Sie haben dann einen Abend auch mal zusammen, so they go out, you know, that one night and he calls it kind of a date and she immediately says, it's not a date.
Yeah.
Und dann sagt er später, hast du schon viele Nicht-Dates gehabt?
have you had a lot of non-dates?
Yeah.
Yeah, because you should work on your opening.
Yes.
Deine
yes.
Eröffnung solltest du dir dann nämlich ein kleines bisschen überlegen. So what's the ideal opening for going on a date? I mean, what can you do right when going on a date?
Oh my goodness. I have no idea.
No, I know you have no experience.
I've not been on any, but I think you should just try and treat somebody like a human being and not as a potential life partner who has to tick a load of boxes. I think every single human interaction has the possibility of something nice coming out of it, whether it's just greater understanding or friendship or who knows. So I would just approach it with curiosity.
Es geht Offenheit. Nicht, dass man gewisse Erwartungen erfüllt bekommen möchte und dann einfach abhakt. Nein, es geht Offenheit und Neugierde und den Menschen gegenüber einfach als Mensch zu betrachten und nicht als etwas, was man ja schon erwartet hat oder diese Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Welche Rolle hat Musik gespielt, als du diesen Roman geschrieben hast? Which role did music play when you were writing this new novel?
Oh, every book I have a background track and I find something that fits the tone of the book and then I just play it endlessly.
Is it a playlist? Also, sie braucht Musik, die natürlich zu dem Thema passt.
Well, only one book had a playlist and that was The Giver of Stars.
Okay,
and you'll
Stars.
Have to forgive me because I've forgotten the German
Okay, the German title is Wie ein Leuchten in tiefer
That's
Nacht.
That's it, yes.
Which is also a very beautiful title.
It is another beautiful title. So, yes, and this one was quite jolly. You know, it was
lots of comedy
bouncy.
In here.
Yeah,
lots of slapstick even.
Definitely. It's my most comedic book. Mm-hmm. So it was a very upbeat soundtrack. But I can't listen to lyrics that I can't do and write at the
same
time.
So there weren't any lyrics?
No.
It was just like instrumental music?
Yeah.
Okay, like a film soundtrack or
a
children's birthday party?
No. A lot of film soundtracks. Also, I listen to a lot of music in Italian because I don't understand the language. So I'm then not focused on the lyrics. There's a chap called Roberto Murolo, who's a musician from Naples in the 1930s, 40s, 50s. And it just has that nice, bouncy vibe without me being able to understand a word.
Yeah. Also du darfst natürlich nicht abgelenkt werden von den Texten. Und das war bei italienischer Musik kein Problem, das versteht sie nämlich nicht. Und Roberto Murolo, ein napolitanischer Sänger aus den 30er, 40er Jahren, der macht so fröhliche Musik und die lief dann im Hintergrund immer. Das kreierte dann die Stimmung, die sie brauchte, um diese lustigen Sachen zu schreiben. Und der Soundtrack welcher Filme war dabei? So it must have been kind of funny movies. Now, which soundtracks were you listening to?
Oh, well, I don't listen to sort of funny movie soundtracks because anything that's too exciting is diverting. But there's one soundtrack which is one that I use for any romance scenes, which is there was a modern day version of Jane Eyre by Cary Fukunawa.
Okay.
And there was a musician whose name has just escaped me who did the most beautiful violin soundtrack.
Okay,
and
okay.
So whenever I want to sort of feel longing for my character or expression of, you know, hidden lust or whatever, yeah. I play some from that soundtrack because it's absolutely beautiful. Dario Marinelli.
Ah, okay, okay. I've never heard of him. Also, wenn es unterdrückte Lust oder Verlangen geht und sie eine solche Szene eben schreibt, eine romantische Szene, dann hört sie genau diese Musik von Herrn Dario, den sie uns gerade genannt hat. So this is kind of music that you sort of refer to every now and then, also for different novels.
Yes.
So whenever you need it, whenever you need this kind of atmosphere, you
I have some
go
tried and
one.
Tested. Yeah, there's a soundtrack. It's an album.
It's an album.
I use for very sad things as well. It's an album called Rice Boy by John C. and Alex, which is a sort of very Scandinavian, very spare, very brittle and just, it offers you nothing romantically or, you know.
And
that's a really good one if you're,
This is just music.
Yeah, good one if you just want something bleak. Mm-hmm. You know, for the worst moments in your book.
Etwas düsteres, skandinavisches. Für die wirklich die ganz schlimmen Momente, da hört sie genau diese Musik. Und Dario, was he soundtrack or also just instrumental music? Dario.
No, that was the Jane Eyre soundtrack.
Das war aus dem Jane Eyre Film, völlig korrekt.
For the Cary Fukunawa
Jane Eyre Version dieses Films.
Starring Mia Wasikowska. Mia Wasikowska.
Okay.
And I've forgotten the Irish actor who he starred opposite her, but it's very good.
Okay. Was waren die Bücher, die dich ganz früher zum Lesen gebracht haben? Which were those books which got you into reading, which made reading fascinating for you as a child?
As a child?
Yes.
Well, I loved Ballet Shoes, Noel Stretfield, which you just mentioned before
Kinderbuch.
This.
Wir haben gerade vor der Aufnahme haben wir uns darüber unterhalten, weil das gerade in England, in London im Theater zu sehen ist. Und ich das vorletzte Woche gesehen habe, oder letzte Woche. Aha, Ballet Shoes, ein Kinderklassiker.
And there's a series of books called The Black Stallion by Walter Varley, which were adventure books about a boy who gets shipwrecked on an island with a black stallion who saves his life.
Oh,
and it became a film by Francis Ford Coppola.
But
I loved those books. Because they were about children doing kind of amazing things and, you know, being befriended by animals. And that was all I was obsessed by as a child.
Also es ist die Geschichte von einem Jungen und eine ganze Reihe von Büchern. Ein Junge, der auf einer einsamen Insel strandet und hat aber diesen schwarzen Hengst mit dabei. Und die beiden freunden sich an und erleben gemeinsame Dinge. Und ganz zuerst dachte ich, es wäre Black Beauty. Have you heard of Black Beauty?
Oh, I love
that. Because that was very successful on German TV.
Just so sad. So sad. Yeah. I had to reread it recently because I was quoting something in a screenplay that I was writing. And I started reading it. I just thought, I can't bear it. The cruelty in it is just
unbearable. Okay, Sie haben Black Beauty gerade erst vor kurzem noch einmal gelesen. Es war ja früher auch so eine Kinderserie im Fernsehen, ist aber lange her. Und weil sie an einem Drehbuch gerade schreibt, musste sie gerade nochmal genau ein Zitat dort rausfinden aus Black Beauty. Ich weiß gar nicht mehr, was so traurig war. Black Beauty wurde sehr schlecht behandelt. Oh, it was treated, you know.
Yeah, well, it was a really important book when it came out because it actually changed people's opinions on how to treat animals. Mm-hmm. It became a kind of political text, which I hadn't known until I had to read up more about it.
Interessant. Das hat wirklich was für den Tierschutz und auch den Umgang mit Pferden damals bewegt. Dessen war sie sich auch gar nicht so bewusst. Ich wusste das jetzt auch nicht. Aber interessant, Black Beauty. Ich finde es nur interessant, dass bei dieser Geschichte ein Junge mit einem Pferd die Hauptrolle spielte und nicht ein Mädchen. Those series which you were reading with the boy on the island, what was it called?
The Black Stallion.
The Black Stallion.
And it's Walter Varley.
And not a girl.
It was a boy and not a girl, but I could still picture myself in there,
No, but usually you combine horses with girls, you know, it's a girl's thing, mostly.
Mostly, yeah, but in this case not. It's a really good, fun series of adventures.
Yeah, so wie das auch bei ihr war. Du bist großer Pferde-Fan. How many horses have you got?
I have one.
Eins. Yeah. What's it called?
His name's Joey.
His name's Joey. Okay, named after, nach wem benannt?
Well, he has a posh name, but the previous owners called him Joey, and so we're just both Jojo to the people at the stable, so it makes it easy.
Jojo and Joey.
Yeah.
Jojo or Joey. So, do you ride Jojo?
Yes,
Joe?
I do.
No, you ride Joe, Jojo. Okay. Und dein allererstes Pferd. Now, which was your very first horse that you bought? Because it's not the first
one. Oh, no. He was called Bombardier. And Bombardier. I bought him when I was 14. And I saved up. I lived in London with parents who did not like horses.
Okay, mit 14, sie lebte in London damals. Die Eltern waren keine Fans von Pferden.
Yeah, I saved up money through a cleaning job that I did. And
mit 14
I bought him.
Putzjob gemacht, davon ein Pferd gekauft.
Yeah, and I bought him without telling my parents.
I love that.
Yeah. The older I get, the more bizarre it sounds, but it made perfect sense to me when I was a teenager.
Und sie hat ihren Eltern erst davon erzählt, nachdem sie das Pferd gekauft hatte. Und je älter sie wird, desto absurder erscheint ihr diese Geschichte. Aber damals war es genau das Richtige. So the money obviously was enough just to keep the horse in some stable. Was it close by the stable?
It was two bus rides away.
Okay, zwei Busstationen und da gab es den Stall und da konnte sie ihr Pferd unterbringen. Und wie war der Moment, als du deinen Eltern das dann erzählt hast letztendlich? That moment when you were telling your parents about it. What was that like?
I remember it. I was in the kitchen and I said, by the way, they knew that I was helping look after this horse, but they didn't know beyond that. And I said, by the way, I bought Bombardier. And there was a sort of silence. And my mother said, don't be ridiculous. And I said, I did. I bought Bombardier. I paid £425. And there was this long silence. And then my mother went, Well, you can jolly well go and unbuy him then, can't you? Because how on earth are you going to keep a horse?
Oh Gott, das ist so lustig. Sie hat gesagt, und übrigens, dieser Satz, and by the way, und übrigens, ich habe Bombardier. Die Eltern wussten, dass sie sich um das Pferd kümmert, das ja. Aber der Satz, ach übrigens, ich habe Bombardier gekauft. Und dann sagte die Frau, also wenn du es gekauft hast, dann kannst du das auch verkaufen. Wie um Himmels Willen willst du dieses Pferd unterhalten?
Mhm. Well, they told me afterwards, a long time afterwards, that they were actually really proud of me because they thought, if that's my worst rebellion, to work really, really hard at a terrible job to earn money and then support this animal myself, then obviously they hadn't done too badly. It's not like I was out taking drugs or running off with strange men. I was just earning money to keep a horse.
Das ist aber auch das Schönste. Wenn das das Schlimmste ist, was sozusagen deine Teenage-Tochter dir antut, ja, keine Drogen, kein Alkohol, sondern einfach nur ein Pferd kaufen, sich auch noch um dieses Pferd kümmern, selbst Geld verdienen, um das Pferd zu unterhalten, dann ist das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und sie haben ihr Jahre später erst gesagt, dass sie stolz waren sogar. Ja, it's lovely to hear. In deinem Roman und auch im neuen Roman tauchen ja natürlich auch immer Teenager auf, die einfach wahnsinnig anstrengend sind. So, teenagers playing, you know, a very challenging role. You know,
oh, in
often happens in your novels, especially in the new one. Wie ist das mit deinen eigenen Kindern? Haben die sich auch mal wieder erkannt in diesen Teenagern, die du da beschrieben hast? So, have your own children at one point recognized themselves in one of these challenging teenagers?
No, I'm going to be really disappointing and say I found having teenagers one of the best bits about parenting. I found toddlers far more challenging.
Okay, Kleinkinder sind tausendmal anstrengender, sagt sie, als Teenager.
And I did not get on with my parents when I was a teenager, so I was fully braced for revenge. I thought my mother said, you wait, you know, I thought it's going to be terrible. And actually, it has just been a joy. I really like teenagers. I feel they get a really raw deal.
Okay, also sie hatte mit dem Schlimmsten selber gerechnet, weil sie kein gutes Verhältnis zu ihren eigenen Eltern hatte. Und sie war auf das Schlimmste vorbereitet und war auch bereit, sich zu rächen im Stile ihrer eigenen Eltern. Und am Ende war eigentlich alles aber ganz schön. Woran lag es, dass du kein gutes Verhältnis gehabt hast zu deinen Eltern? So what was the main reason for you not having such a good relationship with your own parents?
Well, they were getting divorced.
Okay.
And I think
Scheidungskind auch gewesen.
How people handled that in the 1970s and 80s was very different to how we handle things now.
In den 70er, 80ern war das noch nicht so locker alles. Also.
Yeah, there's a lot more communication now and consideration of children's thoughts in this. But at that time, it didn't really happen. Mm-hmm. And they were both quite unhappy and locked in their own unhappiness. And I think I just fell through the gaps.
Ja, okay. Jeder war für sich unglücklich und hatte mit sich selbst viel zu tun. Es wurde nicht so viel gesprochen, wie man das heutzutage macht. Sie fiel dann irgendwo hinten über und das fühlte sich natürlich nicht so gut an. Da, wo du aufgewachsen bist, 70er, 80er Jahre in Hackney. That's the part of London that you grew up in the 70s, in the 80s. I don't know what's Hackney like today, but it used to be, you know, there was a very high crime rate in Hackney at the time. What's it like today?
Oh,
is it better?
I think it's completely different.
Okay,
it's very expensive, the houses, lots of lovely coffee shops and restaurants and, yeah, unrecognizable.
Okay, also heute ist das ganz anders. Heute ist das alles ganz, ganz, ganz schön und luxuriös und da sind gute Geschäfte. Ganz anders eben als früher. Was war das denn für eine Atmosphäre, in der du aufgewachsen bist? So what kind of atmosphere were you growing up in? I mean, living in Hackney, it must have been pretty bad.
Yeah, well, I think the thing about when you grow up, you have nothing else to judge it by.
Ja, stimmt. So, man kennt nichts anderes. It's normal.
Me and my friends, we were all in the same boat. So we, you know, there were times when we would get off the bus and have our keys through our hands because there were strange men that you might have to punch.
Okay, also es war durchaus nicht unnormal, einfach so deinen Schlüsselbund in die Faust zu nehmen, wie so ein Schlagring, weil du jederzeit vielleicht von irgendeinem schrägen Typen angesprochen würdest im Dunkeln.
But we had a lot of freedom as well. I had lots of friends locally. Our parents were much less safety conscious than today's parents.
No parenting.
It didn't exist. So we were told, you know, go to the park at 9 a.m. and then come back at 6. And there was no mobile phone. So we would be jumping off roofs and, you know, getting up to all sorts of mischief. And I think there are good and bad to that. The good is that it teaches you independence and you learn your limits yeah. and you learn to navigate the world. And it's interesting because when I look at today, there are very few third spaces. I don't know if you have this concept in Germany.
I don't know.
Have home and you have school or work, yeah. but then you also had a third space, which was the street that you played in or the park or the youth okay. club or the local sports center. Everything was accessible to mm-hmm. children or to young people. Mm. And now everything is monetized or shut off. Yeah. And the third space has become the internet. And I think that doesn't teach children and young people how to deal with people who are very different to them, yeah. which is what we had to deal with when we were young.
Das ist ganz interessant, dass dieser dritte Ort, den du gehabt hast, neben zu Hause, neben der Schule, der also, was weiß ich, das Jugendheim war oder draußen der Spielplatz oder der Fußballplatz oder was auch immer, wird heute ersetzt durch das Internet. Und das ist besonders schwer für vielleicht gerade Jugendliche, die etwas anders sind. Früher hattest du richtig Kontakt mit anderen und da musste man mit umgehen, da war man gleich Teil einer Community. Das ist eben heute anders. Heute wird man sehr schnell isoliert, dann für sich alleine. Und früher gab es einfach keine Handys. Da wurdest du morgens rausgeschickt und abends bist du wieder nach Hause gekommen. Und es war eine ganz andere Freiheit, die aber eben ermöglicht hat, dass man auch sehr früh selbstständig geworden ist. And you were very independent at a very early age.
Yes. Yeah.
Wann hast du gemerkt, dass es dir nützt? So when was that very instrumental, very helpful for your career, for leaving home?
Yeah, I left home quite young. I left home at 17. And
das ist sehr früh, vor allem in der Zeit, especially at that time.
Yeah.
It's very early.
But I think maybe
going to university or what
no,
did
no,
you do at 17?
No, I worked for 2 years.
Also erst mal zwei Jahre gearbeitet vor der Uni.
But I don't think it was unusual for that time. Mm-hmm. I think now we have our children at home till 25, 30, you know, because they can't afford to buy a house.
Heute hängen sie zu Hause bei Hotel Mama rum. So do you know that expression, Hotel Mama?
Yep.
Oh, you,
yeah,
you know
I
that
am
expression.
Hotel Mama.
Oh,
yeah.
You are Hotel Mama. Okay.
Chase
them out of the house. Jag sie aus dem Haus.
But I quite like them.
Okay, sie mag es eigentlich, dass die Kinder noch da sind bei Hotel Mama.
But yeah, I think what it taught me was to manage my money. So I never got into debt because I knew that there was nobody to bail me out.
Sie hat gelernt, mit Geld umzugehen, weil da kann ja keiner helfen. Lerne, mit deinem Geld auszukommen, keine Schulden zu machen.
And I have a huge work ethic because I had to support myself. And it's interesting, I meet other women of my age now who were similar and we're all the same. Like we're all managing everything and we never get into debt and we're really careful. And there was a type.
Das ist eine gewisse Attitüde, die auch für diese Art von Frau, wie sie auch ist und wie sie andere auch getroffen hat, steht. Und die hat auch für ein gewisses Arbeitsethos bei ihr gesorgt und dann eben auch für eine Disziplin, die du als Schriftsteller auch brauchst. Du hast damals sehr viele Nebenjobs gehabt. You did have a couple of, side jobs, at least for 2 years.
Oh, yeah.
Welcher dieser Jobs hat dir besonders fürs Romaneschreiben später geholfen? So which of these jobs contributed quite a lot to writing novels later on?
I think the one that told me the most about human nature, well, two.
Okay, zwei jobs.
Actually, three.
Okay, give us all three.
One is working in a bar.
Okay,
because you see all human behavior when you work in a bar.
Du blickst in alle menschlichen Abgründe, wenn du hinter einer Bar arbeitest.
I worked in a taxi office nights. So,
nachts in einer Taxizentrale.
Again, you see a lot of human nature.
Okay, das Gleiche.
After midnight in a taxi office.
Nach midnight sind die Menschen, zeigen sie sich gerne so oder auch unfreiwillig, wie sie wirklich sind.
And the third one was, I worked for a holiday company creating brochures. And so I would fly out to the resorts with the photographer and we would try and persuade people to pose for the pictures.
Okay, für ein Reiseunternehmen hat sie gearbeitet, zusammen mit einem Fotografen. Ist sie dann auch immer in diese Orte dann selber hingeflogen und hat natürlich die anderen versucht zu überreden, also die dort Urlaub gemacht haben, gerade ein bisschen zu posieren für die Fotos dann.
And it was a holiday company that liked to get people very drunk and the aim was to have them form short-term relationships with each other.
the company you were working for.
Yeah, it was called Club 1830.
Club 1830. Mm-hmm. Es ging darum, die Menschen möglichst schnell, effektiv betrunken zu machen, damit sie dann für kurze Zeit ein heißes Erlebnis miteinander haben. Warum Club 1830? Was it for people between 18 and 30?
It was.
Okay, das ist die Altersspanne.
And there was a lot of alcohol involved at every event.
It sounds terrible.
It was terrible. I mean, now I look at it and think it was abusive. I mean, these poor people, they would come out and they were often, you know, 18-year-olds on their first holiday.
Yeah.
And they would be rip-roaring drunk, making all sorts of terrible decisions. And we'd be trying to get them to pose for photographs.
Also, ganz merkwürdig. Und sie hat ein ganz schlechtes Gewissen im Nachhinein noch, dass wir diese Leute auch noch dazu überredet haben, einfach Fotos zu machen in betrunkenen Zustand. Ich frage mich gerade, ob wir so etwas auch in Deutschland haben, so eine Reisegesellschaft, oder ob das etwas sehr Britisches ist. I'm wondering, is there something similar in Germany? I've never heard of this. Sounds very British.
It's so British. I think the British relationship with alcohol still leaves something to be desired. But as a kind of grounding for a writer, it was amazing because I saw people at the extremes of behavior all the time. Between those three jobs, I was watching everything happen in front of me and absorbing it. And even if I didn't know it was useful at that time, now I feel like I've seen all types of life.
Das ist das Tolle, dass sie wirklich eigentlich alles gesehen hat, was so das Menschsein ausmacht. Und das lässt sich dann natürlich wunderbar verarbeiten, auch wenn man schreibt. Es heißt ja auch immer, ich verarbeite schwierige Situationen. Nehmen wir mal die Scheidung. Let's take this divorce. Were you able to process the divorce and, you know, all the sadness and what comes with it through writing? Because it sounds so wonderful. Oh yeah, I was processing through writing. Is it that easy? Ist es so einfach, drüber schreiben und schon tut es einfach gut und hilft dir, das zu verarbeiten?
No, I think I processed my divorce through therapy.
Okay, also es war die Therapie, die geholfen hat, nicht das Schreiben. Yeah. Denn viele sagen immer, das Schreiben hat ihnen geholfen. There's lots of authors. Writers that say, writing helped me. There's lots of them.
Writing has helped me at every single pivotal moment of my life, but it doesn't help me always in processing it. What it does is give me an escape. When you are in the weeds, as it were, to be able to sit in somebody else's head, to be able to play God and have all sorts of things happen to them, is just a relief from your own life.
Okay, also es ist einfach eine Ablenkung. Es ist einfach, dass man aus seinem eigenen Kopf mal reisen kann für kurze Zeit, sich mit anderen beschäftigen kann, Gott spielen kann, mit den Menschen auf dem Papier machen kann, was man möchte. Das lenkt wunderbar ab, natürlich von der eigenen Geschichte. Insofern hat ihr in so kritischen Momenten ihres Lebens Schreiben dahingehend sehr geholfen. Mm. Aber um eine so negative Erfahrung zu verarbeiten.
I mean, sometimes after you finish a book, several years later, you recognize that there are elements in that book of something that was going on in your life at that time. Mm-hmm. And often I only see that 3 or 4 years later. Yeah. But this would be too obvious, I think. It's the divorce was really a setup that I needed to get her to where I wanted her to be. It was either that or kill the ex-husband, which I'm not really a murder writer, so.
Okay, yeah. Hast du irgendjemand mal getötet? Have you ever killed?
Oh, I've killed loads of people.
Yeah, you've killed lots of people, yeah. Okay, is that very joyful?
It depends who it is. The most famous person I killed, and I don't think it's a spoiler alert, as the book came out over 10 years ago, is in Ein ganzes halbes Jahr.
Okay.
And what I learned, that was the only book in which...
Okay, but that person wasn't...
I didn't kill them.
No, it wasn't murdered.
No, it wasn't murdered.
Have you had anyone murdered in one of your novels?
Yes, I have. Although it was manslaughter.
Ermordet, okay.
Yeah.
Totschlag.
But what I learned over the years is people get much more upset if you kill a dog.
Okay, die Leute regen sich gar nicht so sehr über Morde an Menschen auf in ihren Büchern. Aber wenn sie einen Hund tötet.
I get letters, emails, I get people saying, I'm never going to read you again. I can kill a person, fine. It's absolutely fine. So I always think twice before any animal dies in one of my books, because I know what's coming.
Okay, das muss sie sich ganz genau überlegen, ob sie wirklich ein Tier sterben lässt. Denn die Briefe, die E-Mails, diese Flut an Nachrichten und Beschwerden, die so weit gehen, dass die LeserInnen sagen, ich werde ihre Bücher nie wieder lesen. Da muss sie sich wirklich gut überlegen, wenn ein Mensch umgebracht wird, da beschwert sich kein Mensch. Was sagt das aus über unsere Gesellschaft? So what does that tell us about our society?
I don't want to say.
No, please say it.
I don't know. I think...
We're lost.
Well, yeah, who knows? I probably would get I remember an animal dying in something that I read and feeling absolutely furious and bereft. So I'm probably just as bad as the people who write to me.
Sie selber kennt das Gefühl auch, weil sie selber mal so darunter gelitten hat als ein Tier. What kind of animal was it?
It was a dog.
Es war auch ein Hund, als der gestorben ist. It was killed or died.
I'm trying to remember now. I'm trying to remember the book, but I just remember thinking, oh, this is why everybody gets so upset, because I was emotionally invested in this little animal.
Insofern kann sie das Gefühl dann doch auch nachvollziehen, weil es ihr genauso ging und sie da auch stinksauer war. Es war auf jeden Fall ein Hund. Du hast einen Hund? You've got one dog?
Two.
You've got two dogs. Mm-hmm. What are they called?
Pablo and Sisu.
Sisu?
Sisu is a Finnish word that means outdoorsy and resilient. And it's a kind of...
Outdoorsy and resilient?
Yeah. It's a joke because she was a rescue dog who came from Bosnia.
Okay, ein Rettungshund aus Bosnien. War?
The day after she arrived, she escaped. And I had to track her for 2 weeks till we got her back.
Oh nein, sie ist sofort ausgebüxt, nachdem sie bei ihr war. Und sie haben 2 Wochen lang nach ihr gesucht. But she had like a track thing. Nein, okay, sie haben sie gesucht. Und wo hast du den Hund, dann eure Hündin, eure ehemalige Rettungshündin, die dann aber sofort ausgebüxt ist, wo hast du sie gefunden? Where did you actually
So it was when I was living in the countryside.
Okay,
so I alerted all the local farmers and they let me buy night cameras and put them up in their woods. And then I hired a pet detective.
Das sind die ganzen Farben, die da in der Gegend waren. Die ganzen Höfe wurden alle benachrichtigt. Die haben auch gestattet, dass sie in den Wäldern dort jeweils Nachtkameras mit Infrarot dort installiert. Mhm. Und 2 Wochen später, in der Zwischenzeit hatte sie noch einen Tierdetektiv beauftragt.
Ja, and he told me that dogs, when they escape, do not go off in a straight line, which was what I feared. But they triangulate. They stay close to the place that they've last been, unless you scare them away.
Okay, das ist das Übliche. Wenn Hunde ausbüchsen, dann düsen sie nicht irgendwo immer geradeaus in eine Richtung weg, sondern sie halten sich eigentlich immer in diesem Dreieck um den eigentlichen Ort irgendwo auf. Und das wär's Gute, ja.
I bet you weren't expecting a dog tracking conversation today.
No, but I love it.
And then I had to. I lived up in a house with a long drive, and so I drizzled sardine oil up and down the drive to try and keep her close by. And then, I don't know if you know, if you have them in Germany, they're terrible, really, but the disposable barbecues, tinfoil.
Okay, Wegwerfgrills mit so lauter Alufolienzeug, ja.
And so then I would take the disposable barbecue into a field near my house and cook sausages to try and keep her... close by, and then we borrowed a huge trap, a humane trap.
Okay, but first, okay. The sardine oil. Also yeah. sie hat Sardinenöl, so ein Öl, mm-hmm. entlang der Auffahrt sozusagen da lang träufeln lassen. Okay, in order to do what? What
to does... keep her close to the house.
Okay, because she likes it.
Yeah, she's going to be hungry.
Okay, okay. Dieses Sardinenöl sorgt dafür, dass die Hündin einfach in der Nähe des Hauses bleibt. Und wenn sie dann weg war, hat sie im Feld gegrillt, Würstchen gegrillt, mag die Hündin auch. Okay,
and so
go
for
on.
4 days, I put cooked sausages in the crate.
Okay, 4 Tage lang hat sie...
But I didn't set the trap. I just got her used to coming in and out of this trap.
Okay. And then Is it like a mouse trap or bigger?
No, like a cage, but with a door that
okay.
if they tread on the... spring, the door shuts.
Also die klassische Lebendfalle hat sie dort auch installiert, waren Würstchen da drin, aber sie hat die Falle nie zufallen lassen.
And then on day 5, I put the sausages in, went to bed, and at 5 a.m. I got an alert on my phone and I ran down there and there she was, absolutely furious to be caught, but also quite relieved.
Am 5. Tag, da schnappte die Falle dann zu, was die Hündin sehr empört hat. Aber sie hatte ihre Hündin zurück. Und warum nicht an den ersten 4 Tagen? And what happened on the first 4 days? The trap just didn't go off?
Or? Yes. No, we needed her to, this is what the pet detective had advised. Because dogs are very wary when they're out in the wild. Mm-hmm. And she wouldn't go all the way in.
Okay, die sind sehr vorsichtig, die Hunde, wenn sie da draußen sind. Sie sind sehr vorsichtig und sie ist nie bis ganz zum Ende gegangen. Okay, deswegen Vertrauen schaffen erst
mal. So she needed to think this was a safe place. She could come and get her food every day.
Yeah.
Yeah, den and Hund, then on day 5, bang.
Den Hund voll verarscht. Am 5. Tag hat die Falle dazu geschnappt.
And all I can tell you is right now, at home in England, she will be lying on my bed, which is where she sleeps all day after she's had her walk. So she's very much a house dog now. But we called her Sisu because, you know, she was just determined to be independent.
Heute ist sie sehr häuslich und hält sich immer auf ihrem Bett auf und schläft immer auf ihrem Bett und bewegt sich jetzt nicht allzu weit weg. Und Sisu ist der finnische Ausdruck für Sisu in Finnish means outdoorish
and independent.
Resilient.
Resilient, okay, also independent.
Okay, unabhängig, you know. Jemand, der sich wirklich gut da draußen durchschlagen kann. Das ist so der Ausdruck ein bisschen im Finnischen. Und deswegen haben sie sie so genannt. Und der andere Hund ist, heißt wie? And the other dog was called?
Pablo.
Pablo. Named after?
Picasso.
Yeah?
I don't know why.
Oh, you don't
he
know
just
why.
Looked like a Pablo.
Er sah einfach aus wie Pablo. Du hast jetzt gerade den großen Roman natürlich ein ganzes halbes Jahr auch schon angesprochen. You were just talking about Me Before You, it's called in English.
Yeah.
Me Before You, dieses große Buch, wo jemand stirbt, aber er wird nicht umgebracht. Er stirbt einfach nur am Ende. Viele haben auch den Film gesehen, insofern ist das jetzt kein Spoiler. Dies war der, ich weiß nicht, ungefähr 8., 9., 10. Roman, den du geschrieben hast. It was roughly the 10th novel that you wrote.
Number 9.
It was number 9. Okay, du weißt, das war die Nummer 9. Is it
well,
a lucky number?
It could be 12 if you include the ones that didn't get published.
Okay. How many didn't get published?
3.
Okay, und du hast trotzdem immer weitergeschrieben. I mean, you need to be stubborn to keep writing. Wie war das für dich, als man ständig diese Skripte zurückgeschickt hat? Being rejected.
Yeah.
Well, at least 3 times.
Yeah.
And there could be plenty more to come. How was that to you?
It was by the time number 3 got rejected, I went to bed for 2 days. I was so sad.
Okay, nach der dritten Ablehnung hat sie gesagt, jetzt gehe ich erstmal pennen. Sie war 2 Tage einfach nur im Bett.
And I had a baby and I was working full time and I just thought, I can't keep doing this.
Okay, und sie hat natürlich in der Zeit auch noch tagsüber als Journalistin dann gearbeitet, klar, und abends dann geschrieben, offensichtlich, und dann auch mit Kind. Das kann so nicht weitergehen. Okay, das war nach dem dritten.
And then I came up with another idea. And that's when I realized I was probably going to be a writer because I can't not write. I have to write.
Okay, und dann kam diese eine Idee, die ihr klar machte, ich bin eine Schriftstellerin, also auch eine Romanautorin, und da gibt es auch nichts anderes für mich. And what was that idea?
It was called, I'm trying to think what it is in German. It's in English, it was called Sheltering Rain, but this was another book that...
No, Die Frauen von Kilcarion.
That's it.
Yeah. Oh, you mean that idea. I thought idea, but you meant the story idea.
Yeah.
Okay, I didn't get that.
Oh, okay.
Natürlich. Die Frauen von Kilcarion.
Yeah.
Wer hat denn sozusagen diese Bücher gelesen, alles, was du geschrieben hast? So, who was reading the chapters that you were writing? Because you finally wanted to be successful, and obviously you were very positive about making it with this book.
Well, this book did get a publishing deal, but I got it after 3 chapters. I only wrote 3 chapters of this one and an idea.
And
I was lucky because Rosamund Pilcher, Maeve Binchy, all the big grand doyens of generational fiction had announced that they were retiring or were, you know, slowing down. And so the publishers were suddenly going, we need someone to fill this gap.
Okay.
And so it was about luck. As much as anything, that I happened to write a multi-generational story just at the time that these women were slowing down.
Es war einfach auch ein bisschen Glück dabei, dass sie zur rechten Zeit am rechten Ort war, denn einige der großen Schriftstellerinnen, wie Rosamunde Pilcher, die wir in Deutschland natürlich kennen, oder Maeve Binchy, haben sich sozusagen verabschiedet vom regelmäßigen, vom großen Schreiben, und die Verlage suchten etwas, was eben in diese Fußstapfen tritt. Geschichten, die mehrere Generationen abdecken, und das war eine Geschichte, die sie geschrieben hatte. Und das nach dem dritten Kapitel. Das 3 chapters must have been very good. What do you think made it for you?
As well as that luck?
Yeah, of course.
I think I found my voice. And I only discovered what voice meant by reading Kate Atkinson's Behind the Scenes at the Museum.
Okay.
I don't know what the German title is for that.
I don't know either.
But it won a big prize in the UK. Okay. And it has a very particular voice, this book. And it's arch, and it's funny, and it's sad, and it's quirky. I mean, the book opens with the protagonist as a sperm.
As a sperm. Yeah. Okay. Okay.
And then it becomes a baby, and then she's living her life, and then there are twists and turns. But it's funny. And
of course, that's a good beginning.
Yeah. I mean, it's
that was
brave.
A Kate Atkins book.
Yes.
It was not the Kilcarian book.
No. No. Oh, my goodness. I was not that brave. No.
Kate Atkins. Ja, wo der Hauptdarsteller zunächst mal als Sperma stattfindet auf Seite 1 und dann als Baby und so weiter. Ein sehr origineller Anfang. Ein Buch, das sie hat ihre Stimme finden lassen, was sie einfach extrem beeindruckt hat. Aber diese Art von Idee, so mutig wäre sie nicht gewesen. No, it's a good idea.
Oh yeah, but up till then agents and publishers had sort of said to me, we don't think you've found your voice yet. And I would sort of nod, but I had no idea what they meant by that.
Sie haben ihre Stimme noch nicht gefunden. Ja, sie hat zwar das abgenickt, aber was um Himmels Willen sollte das eigentlich heißen?
And, you know, we were talking about music earlier, and all these things add to a kind of consistency of voice and tone. So the first three chapters had a very particular voice, and it was probably quite arch. It was started in the 1950s at the coronation, and so it had that kind of English clipped tone to it.
Okay, ja. Also die Geschichte beginnt dann auch 50er Jahre, Zeit der Krönung auch in Großbritannien. Und ja, dadurch bekam es auch diesen ganz speziellen Ton, der ihr dann geholfen hat. Ja, so hat alles angefangen. Wer liest sonst deine Bücher? Who's the first person to read what you've written? Finished chapters. Who's the first one to see it?
It varies. At the moment, I have two girlfriends who tend to be my first readers just because they absolutely love it and I really trust their judgment. My agent is one of the first, but I've discovered I can't give people anything less than 30,000 words, because up until that point, I've never decided if I'm going to stick with an idea.
Okay.
So if someone said, oh, I quite like this, but I didn't like that, that's enough to knock me off my stride.
Okay, also unter 30,000 Wörtern kriegt niemand irgendetwas zu lesen. Das entmutigt sie dann auch gleich direkt, wenn irgendjemand da sowas nicht gut findet. Also erstmal müssen 30,000 Wörter sein. And then people don't dare, you know, to say anything negative. She's written already 30,000 words. I have to be very careful in what I say.
No, it's not that. It's not that they won't say it. It's just that I don't care by then. Okay. I have my vision and I'm really confident. But up till about 30,000 words, I'm not that confident that it's going to work. But I know that's part of the process now.
Okay, also nach 30,000 hat sie sich das Selbstbewusstsein erschrieben, sozusagen, um sich von dem Kurs nicht mehr abbringen zu lassen. Das steckt in Wirklichkeit dahinter. Jojo, schön, dass wir ein bisschen dich kennengelernt haben. Well, thank you for joining us.
Oh, thank
today.
You for having me.
2025, was wirst du 2025 zum ersten Mal machen? Du hast in der Vergangenheit viele Dinge auch mal probiert. Du hast tauchen gelernt, du hast deinen LKW-Führerschein gemacht. So you took lessons in scuba diving.
Or, yes.
Or truck driving lessons.
Yep.
Now, what are you going to do in 25 for the very first time?
For the very first time?
What challenges do you want? Are you aiming for?
Well, my main physical challenge is I took up classical dressage last year, which is dancing with your horse.
Reiten, yeah. Dressur.
And I've achieved three levels and I want to move up one more level.
Okay, und sie ist schon auf Level 3.
But I don't know if I'm very good, so it's going to be a lot of work.
Und es soll auf Level 4 gehen, 2025, mit Joey, with Joey.
Yeah.
Level 4 with Joey, that's the big objective.
Basically, yeah.
Yeah. Warum hast du einen LKW-Führerschein gemacht? Why did you take truck driving lessons?
Because I had a horse lorry and I wanted to be in full control. And I hated it. I got rid of it as soon as I could, because every time I drove a big lorry, I felt like I was going to wipe out a school or a passerby. It's so big and so you're so high up, and I just found that I was a nervous wreck whenever I drove it.
Okay, es war einfach nur nervenaufreibend, diesen großen Truck zu fahren, den sie brauchte, weil sie einen Pferdeanhänger bzw. Pferdetransporter fahren musste. Aber riesengroß, und du sitzt oben auf diesem Bock, und sie hat so geschwitzt, weil sie dachte, ich lösche gleich eine ganze Schulklasse aus, wenn sie zu sehen ist. Oder irgendjemand, der eben am Straßenrand da versehentlich steht, wenn ich vorbeifahre. Es ging nicht mehr.
But I've realized I've already achieved one new thing this year.
Okay. Was hast du jetzt schon geschafft dieses Jahr?
Okay, I swam with sharks.
Nein.
Yeah.
Sie ist mit Haien geschwommen.
It was just the best experience of my life.
Warum hast du es gemacht? Why did you do it?
Because I love diving and I've always wanted to see manta rays, and alongside the manta rays were sharks. But they get fed a lot because they all tend to congregate in one area, and the boats that come feed them so that they're quite placid. And I didn't even feel fear. It was just beautiful.
Okay, also sie wollte diese Unterwasserwelt mal da erleben mit den Manta Rays. Weiß nicht mehr, Rochen, mit irgendwelchen Rochen, glaube ich. Und es war völlig, völlig harmlos und auch entspannt. And you weren't afraid, because sharks usually don't do anything.
Now, I think they get a bad reputation. I trusted the people who we went with. Mm-hmm. And I just, I don't know, I really... Apart from being on a horse or with a dog, being underwater is my absolute favorite thing. It's so beautiful and fascinating. And I think, you know, you said, what's the new thing you're going to do every year? I think it's good. I'm 55. I want to do a new thing every year because it's so easy for your world to shrink. Mm-hmm. And I want to keep pushing outwards.
Yeah. Sie möchte diese Herausforderung haben. Sie möchte einfach neue Sachen machen, um sich selber zu entwickeln und auch herauszufordern. Das ist ganz wichtig. So are you the face your fears type?
Yes,
okay.
I am.
Stell dich deine Ängsten.
I always do things that frighten me.
Okay, like sharks.
Yeah, but they didn't frighten me.
No, oh, they never frightened you.
Yeah, I've seen people punch them on the nose if they come too close. So in my head, I thought if they really come for me, it can't be any scarier than Hackney, right?
Okay, sie wusste, was man macht. Du musst inzwischen die Augen hauen auf die Nase. Das hat sie schon gesehen bei anderen. Also das hätte sie eventuell noch machen können. Nur, es kann ja nicht gefährlicher sein als da, wo sie aufgewachsen ist, in Hackney. Und ich liebe ja, can you speak Cockney? Kannst du den Dialekt noch
no,
aus
I mean,
Hackney?
I can say anything you want, mate.
Right. Yeah. Denn ich liebe ja Cockney Rhyming Slang. I love Cockney Rhyming Slang.
Oh, okay. What do you want?
No, I don't know. Aber es sind so lustige
Apples
Ausdrücke.
Apples and Pears, Stairs.
Apples and Pears, das sind die Stairs. Das haben sich die Verbrecher damals so ausgedacht, damit die Polizei nicht sie versteht, sagt man. Und deswegen gibt es immer einen Ausdruck, wie zum Beispiel Feet, Füße.
Plates of meat.
Ja,
feet.
Also Teller voller Fleisch. Heißt Füße, Plates of Meat steht für Feet. Apples and Pears sind die Stairs, die
Dog
Treppen.
Dog and Bone, Phone.
Dog and Bone, the phone. Okay, I'll call you on the Dog and Bone.
That's it.
Das ist ganz lustig. Und ich weiß noch Adam and Eve.
Adam and Eve. Oh, I don't know.
I don't Adam and Eve, that you don't know
oh,
this.
Oh, believe it. Yeah, Adam and Eve. I don't Adam and Eve it. You should be an honorary Cockney. You know more than I do.
Und da weiß ich noch, es gibt Aunt Joanna.
A piano,
but why?
Because it doesn't even rhyme, does it?
No, it doesn't. But I know they say Aunt Joanna for a piano.
But that's because if you were speaking from the East End, you'd call it a piano.
A piano.
Yeah.
Ah, Aunt Joanna, a piano. Und damit haben wir die Lösung schon. Noch ein bisschen Sprachkurse bekommen. Dann danke schön und see you again for the next novel.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hellblau, der 5-Minuten-Podcast zur Multikrise von SWR Kultur. Es ist nicht nur der Klimawandel, es ist auch das Artensterben, die Übersäuerung der Meere, es sind wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege, demografischer Wandel und die Liste lässt sich fast beliebig verlängern. Es hagelt Krisen und alles steht mit allem in Verbindung. Es ist eine Multikrise. Und egal wie man zu all dem steht, man muss sich verändern oder man wird verändert. Was müssen wir wissen und was können wir tun, um uns im Guten zu verändern? Der Podcast lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen, um zu erklären, wie der Stand der Dinge ist, wohin die Reise gehen könnte und wie man bei all dem nicht verzweifelt. Alle Folgen von Hellblau findest du exklusiv in der ARD Audiothek.